Ja, Sie haben hier, Herr Professor Fehrhoff, zwei spannende Vorträge gehalten. Wir fangen an mit der Promotion. Braucht man als Arzt, als Ärztin heutzutage den Titel Dr. Med überhaupt?
Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube einfach, dass die Arbeitsmarktsituation im Moment so ist, dass die Chancen für jeden hervorragend sind. Und deswegen ist der Titel für die eigentliche Karriere in der breiten Medizin, glaube ich, heute gar nicht mehr so wichtig. Möchte ich natürlich eine Karriere machen an der Universitätsmedizin, dann komme ich um den Nachweis der wissenschaftlichen Arbeit, nämlich die Promotion, nicht herum.
Das heißt aber, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte in die Praxis, ich möchte eigentlich nicht wissenschaftlich arbeiten, dann geht's ohne.
Also wenn Sie einfach sagen, Sie wollen in der Praxis arbeiten als Ärztin, Arzt in der Niederlassung, dann ist es nicht notwendig aus meiner Sicht. Wenn Sie sich sagen, ich möchte gerne auf meinem Praxisschild den Titel haben, dann sollten Sie es machen.
Was sind denn die Voraussetzungen für eine Promotion? Sie haben da sehr viel auch in die Gesetzestexte reingeschaut. Was muss denn gegeben sein, damit ich promovieren kann?
Also man muss, wenn man promovieren möchte, egal in welchem Fach, muss man dieses Fach erstmal normal abgeschlossen haben. Ja, also früher Diplom, heute Master oder eben in der Medizin das dritte Staatsexamen geschafft haben. Und wenn man im Ausland studiert hat, dann muss man, in Hessen ist es zumindest so, auch die Approbation haben, um diese Gleichwertigkeit des Studiums zu zeigen. Wenn man in Deutschland studiert hat, ist die Approbation keine Voraussetzung für die Promotion.
Ein Betreuer ist ganz wichtig. Wie finde ich einen? Was muss der denn mitbringen an Voraussetzungen und was sind überhaupt die Aufgaben des Betreuers?
Es gibt formale Voraussetzungen des Betreuers. Das heißt, er muss selbst bewiesen haben, dass er wissenschaftlich arbeiten kann. Macht er typischerweise durch die Habilitation und dass er damit eben auch Promovierende betreuen kann. Das heißt, ein ordentlicher Professor, ein außerplanmäßiger Professor oder Professorin, Privatdozentinnen und Privatdozenten. Das sind so die typischen direkten Betreuer. In Ausnahmefällen gibt es auch nur Promovierte, die dann aber besondere Qualifikationen vorweisen, einfach entweder eine bestimmte Erfahrung oder die in bestimmten Projekten eingebunden sind, selbst Projekte eingeworben haben, die dürfen auch offiziell betreuen. Welcher jetzt der richtige Betreuer ist, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Natürlich sind es menschliche Faktoren. Wie komme ich mit dem zurecht? Wie ist der selbst an dem Thema interessiert? Betreut er mich wirklich persönlich oder macht er eine Unterbetreuung? Das ist also auch offiziell möglich, aber manchmal ist es eine Unterbetreuung, dass man also direkt von jemandem betreut wird, der eigentlich selbst vielleicht noch promoviert oder gerade promoviert ist. Und das alles ist erstmal wertungsfrei. Ja, alles kann toll sein. Direkte Arbeit mit einem Professor kann toll sein. Es kann aber auch sein, der hat nie Zeit für einen. Und es kann super sein, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auch gar nicht viel weiter ist als man selbst und man bildet ein super Team. Also deswegen kommt es wirklich auf den Einzelfall an. Und da hilft es natürlich, andere Promovierende zu befragen. Einfach sagen, okay, ihr seid in der Arbeitsgruppe, in dem Institut, in der Klinik, wie läuft es bei euch? Ja, und das sind die besten Erfahrungen, die man erstmal mitkriegen kann.
Wie findet man ein Thema? Da müssen ja auch gewisse Voraussetzungen gegeben sein, dass das Thema für die Promotion überhaupt anerkannt wird. Wie finde ich da was, was wirklich geeignet ist?
Das geeignete Thema, das ist oft so eine Frage, die gestellt wird und viele sagen, ja, ich habe noch nichts gefunden, was mich so wirklich interessiert hat. Da gibt es erstmal wirklich vom Inhaltlichen, gibt es für mich so eine Richtung, wo ich sage, jedes Thema wird irgendwann interessant, je intensiver man sich damit beschäftigt. Also das ist oft auch eine Ausrede, zu sagen, das ist nicht das richtige Thema. Dann, welches Thema geht überhaupt als Promotion? Da muss man sagen, es muss eine klare wissenschaftliche Fragestellung sein, die auch nachvollziehbar ist. Es muss Hand und Fuß haben. Ja, man muss es begründen können. Und dann ist das Schöne, zumindest bei der Doktorarbeit, man ist nicht zum Erfolg verdammt. In dem Sinne, da muss was bei rauskommen, wie es oftmals dann so bei den Publikationen und so ist, sondern man muss nur klar darlegen, warum bearbeite ich das? Was ist die Fragestellung? Warum ist das sinnvoll? Und Wissenschaft ist ja eigentlich gerade, dass man vorher nicht weiß, was dabei rauskommt. Und auch das Negativergebnis, also das Medikament wirkt eben nicht oder nicht so gut, wie ich gedacht habe, ist ja etwas, was eine wichtige Erkenntnis ist, damit andere den Weg nicht nochmal gehen müssen.
Das Notensystem ist sehr besonders bei der Promotion und zwar völlig anders als alles, was wir aus anderen Bereichen, aus der Schule, aus der Uni kennen. Erzählen Sie mal, was für Noten gibt es überhaupt und welche Note kann man für welche Art von Arbeit erwarten?
Ja, das ist eine hochkomplizierte Sache. Dieses Notensystem geht eigentlich nur bis zur Note 4, also von 1 bis 4, wobei aber 4 schon durchgefallen ist, also das reicht nicht. Das heißt, die regulären Noten gehen von 1 bis 3 und die 1 heißt dann eben Magna Cum Laude und die 2 heißt dann nur Cum Umlaute und die 3 heißt Rite. Und dann gibt es noch mit Auszeichnung, das ist praktisch die 0, das ist eine Summa Cum Laude. Da schauen aber die Universitäten, dass sie die sehr, sehr selten vergeben. Und jetzt die Frage, wie kommt man zu der eigentlichen Note? Und da wird natürlich die Qualität der Arbeit bewertet, aber auch so ein bisschen der Hintergrund. Es gibt eigentlich 3 Möglichkeiten, eine Doktorarbeit durchzuführen. Das eine ist die experimentelle Arbeit. Ich stelle mich in ein Labor, mache Experimente. Das zweite ist, insbesondere in der Medizin, die Beobachtungsstudie, dass ich also wirklich einen Patienten behandle und eben schaue, ein Teil der Patienten ist so behandelt worden, anderer so. Und die dritte Möglichkeit ist die theoretische Arbeit, die Literaturstudie, wo ich also keine Experimente mache, auch keine Patienten anschaue, wo ich nur aus der Literatur etwas auswerte. Und diese 3 großen Bereiche kann ich in unterschiedlicher Qualität machen. Eine Patientenstudie kann sein, ich werte alte Patientenakten aus, dann habe ich eine retrospektive Studie, die ist natürlich weniger wert als eine Studie, die geplant ist, prospektiv, ja, und wo man dann praktisch dabei bleibt und die Patienten selbst beobachtet. Bei einer experimentellen Arbeit ist es natürlich ein Unterschied, ob ich einfach nur ein fertiges Protokoll, das es längst gibt, einfach abarbeite, ja, keine Innovation da wirklich reingebracht habe, oder ob ich mir im Extremfall sogar das Experiment selbst überlegt habe und die Ausgestaltung genau ausgearbeitet habe. Und bei einer Literaturarbeit wäre das Einfachste, man fragt die Literatur irgendein Thema, was man so auf ersten Blick nicht beantworten kann und wertet das aus. Aber es gibt dann auch Arbeiten, wo aus der Literatur Fallstudien und bisherige Publikationen wiederum zusammengeworfen werden. Man macht eine Meta-Analyse und das kann oftmals ganz tolle Erkenntnisse bringen, weil man einfach die Fallzahl dadurch erhöht. Und das wäre dann etwas, was dort eben besser bewertet wird.
Das heißt im Grunde, durch die Anlage der Doktorarbeit habe ich selber schon Einfluss darauf, welche Note dabei rauskommt. Kann das dann auch sein, dass ich sage, mir reicht der Titel, mir reicht die 3, das heißt, ich gebe mir nicht so viel Mühe und ich mache irgendwie eine kleinere Arbeit? Oder in welchen Fällen braucht man denn tatsächlich die 1 oder das Summa Cum Laude?
Also die 1 oder zumindest die 2 sollte man haben, wenn man wirklich die Idee hat, später weiter wissenschaftlich arbeiten zu wollen. An vielen Universitäten reicht ein Rite auf jeden Fall nicht, wenn man später habilitieren möchte. In manchen reicht sogar ein Cum Laude nicht. Da muss man sehen, dass man eben Magna bekommt, also eine 1. Das kann einen eben beeinflussen. Wenn man aber sagt, mir reicht das so, dass ich meinen Doktortitel irgendwann auf dem Praxisschild habe, dann wäre es ja, ich sag mal, blöd Verschwendung, wenn man eben zu viel investiert. Und dann kann man auch sagen, ich mache in aller Ruhe eine retrospektive Analyse, da liegen die Patientenakten, die laufen mir nicht weg. Mit freier Zeiteinteilung kann ich die auswerten, da kann nichts schief gehen, da gibt es keine Patienten, die nicht mitmachen oder so, dann habe ich praktisch auf jeden Fall meinen Titel hinterher, aber nicht das Fundament für eine wissenschaftliche Karriere.
Thema Publikation. Sie haben gesagt, die Zeitschriftenpublikation kann die Lebensversicherung sein. Was meinen Sie damit?
Ja. Heutzutage wird natürlich alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, werden in Zeitschriften publiziert. Und das Interessante ist ja, eine Doktorarbeit wird begutachtet und die Gutachter, das ist der erste Gutachter, ist normalerweise der Betreuer und dann aus derselben Fakultät ein zweiter Gutachter. Zeitschriftenpublikationen werden auch begutachtet, aber von 2 unabhängigen Gutachtern, die andererseits aber nah am Thema dran sind, sogenanntes Peer-Review-Verfahren. Das bedeutet, die Qualität der Gutachter und auch der Gutachten ist bei Zeitschriftenpublikationen normalerweise besser als bei der Promotion. Und was natürlich bei einer Promotion grundsätzlich immer passieren könnte, man hat keinen Einfluss auf den zweiten Gutachter, dass jemand sagt, dieses Thema war überhaupt nicht sinnvoll oder ich lehne das gänzlich ab. In dem Moment, wo das aber in der Zeitschrift erschienen ist, ja, kann man dagegen halten, Moment mal, wir haben, wenn man so möchte, auf einem höheren Level eine Begutachtung gehabt für die Zeitschrift. Die haben das angenommen als Publikation. Da kann doch jetzt nicht bei der Doktorarbeit der quasi interne Gutachter kommen und sagen, die Arbeit ist nichts wert. Also deswegen sollte man eigentlich immer sehen, dass man zur Sicherheit eine Publikation daraus bekommt. Für einen eigenen Lebenslauf ist das natürlich auch gut.
Haben Sie noch andere Tipps? Sie haben auch über Absprachen gesprochen zum Beispiel. Wo sind Absprachen wichtig und was raten Sie Leuten, die promovieren möchten, noch?
Ja, also wichtig ist, von vornherein klare Absprachen zu treffen, denn wir haben natürlich gerade in großen Wissenschaftsbetrieben, wenn Ergebnisse produziert werden, immer sehr viele, die da gerne partizipieren, die also Publikationen brauchen. Und ich brauche für wissenschaftliche Qualifikationen Publikationen, angefangen eben mit der Promotion, Habilitation, spätere Bewerbung auf Professuren. Ja, das heißt also, gerade in größeren Arbeitsgruppen, 4, 5, 6 Leute, sind die alle darauf angewiesen auf die Publikation. Und bei den Publikationen spielt auch die Autorenposition eine Rolle. Die Autoren werden nacheinander aufgezählt und die wichtigsten Positionen sind die Erst- und die Letztautorenschaften. Das sind die, die eigentlich für Qualifikationen vorwiegend wertvoll sind. Und wenn jetzt der Doktorand publikationsbasiert promovieren möchte, dann wird gefordert, dass er zumindest bei einer dieser Publikationen Erstautor ist. Wenn aber 4, 5 andere sich drum streiten und als Doktorand ist man dann nun mal in so einem Betrieb das kleinste Rad am Wagen, ja, dann zieht man da immer den Kürzeren. Und plötzlich gibt es vielleicht 2 oder 3 Publikationen, ist aber auf keiner der Erstautor und dann fällt die publikationsbasierte Promotion aus. Deswegen so wichtig, von vornherein klar zu sagen, okay, was ist mein Aufgabenbereich in der Doktorarbeit? Welche Publikationen sind geplant hinterher? Wer soll da alles mit dabei sein? Und absprechen, okay, habe ich eine Chance, das publikationsbasiert zu machen? Das im besten Fall sogar schriftlich festhalten, dass alle Bescheid wissen, dass es abgesprochen worden und dass dann nicht hinterher, und auch das ist im Wissenschaftsbetrieb sehr beliebt, Leute, die dann auch erst dazukommen im richtigen Moment und sagen, Mensch, tolles Thema, da schreibe ich mit, und dann irgendwann sagen, oh, da bin ich aber jetzt der Erstautor. Das sind alles Dinge, die sind vermeidbar, wenn man es vorher vernünftig abspricht.
Haben Sie noch andere Tipps, die man beachten sollte?
Ja, also das eine hatte ich ja gesagt, mit Leuten sprechen, die schon dort promovieren, sich so einen Eindruck eben verschaffen von der Arbeitsgruppe, von dem Klima, vielleicht auch einfach mal in dem Labor so eine Art Hospitation machen, um eben dort eine Idee zu bekommen, wie läuft das Ganze so ab.